HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Es ist ein Milliardenkuchen, der da aufgeteilt wird. Fast 140 Pharmafirmen, Unis und Institute beteiligen sich am weltweiten Rennen um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs.
Also in Deutschland gibt es zwei sehr interessante Firmen, die jetzt mit dabei sind.
Wir sind in der Forschung schon sehr weit. Und wir wissen über unseren Impfstoff schon ganz viel.
Erste Ergebnisse dieser jetzt genehmigten klinischen Prüfung werden im September zu erwarten sein.
Inwieweit das jetzt zeitnah ist, wird sich zeigen. Letztendlich dauern die ersten Studien meistens ein paar Monate. Also vor 2021 sollte man eigentlich nicht unbedingt wirklich mit einem Impfstoff rechnen.
Die Firmen, die daran forschen, sind in den verschiedensten Ländern. Es hilft allen, wenn wir es schaffen, dass es dann, wenn es dann soweit ist, auch eine gemeinsame Lösung gibt.
Wir können uns leider nicht darauf verlassen, dass Amerikaner und oder Chinesen uns an dem Impfstoff teilhaben lassen, wenn sie ihn zuerst entwickeln.
Man darf es nicht der absoluten und alleinigen Kontrolle von Firmen überlassen, wer Zugang zu einem wichtigen Medikament hat und vor allem wann.
Ein Wettlauf hat begonnen, mit so großer Spannung, ja innerer Erregung verfolgt und von so lauten Anfeuerungsrufen begleitet wie schon lange kein Wettlauf mehr. Es ist ein Wettlauf, der wohl niemanden kalt lässt, denn wer auch immer als Erster durchs Ziel geht, den Preis sollen wir alle bekommen. Einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus und damit Gesundheit und Freiheit im Doppelpack. Mehr als 160 verschiedene Impfstoffprojekte sind weltweit im Rennen, allein in Deutschland gingen 7 Firmen an den Start. Einige sind gerade erst losgelaufen, andere haben schon ein gutes Stück zurückgelegt und die ersten Testphasen erreicht, angetrieben nicht zuletzt von politischem Druck und staatlichen Unternehmensbeteiligungen. Und so sehr die rennenden Forschungsteams an einen langen Atem gewöhnt sind, so sehr haben sie diesmal die Stoppuhr im Nacken. Normalerweise dauert es Jahre, bis ein Impfstoff entwickelt und getestet, zugelassen und verfügbar ist. Aber viele aus der Politik und der Forschung versprechen, dass es diesmal statt eines Marathons nur ein Mittelstreckenlauf sein wird, weil so viele mitlaufen und mit so großer Unterstützung. Und weil dabei zum Teil völlig neue und überaus vielversprechende Methoden zum Einsatz kommen. Gibt es also am Ende tatsächlich eine Impfspritze als Pokal oder täuscht uns am Ziel der Preis, wie Schiller sagt? Gegen das AIDS-Virus existiert bis heute ebenso wenig ein Impfstoff wie gegen die schon bekannten Coronaviren. Und die Grippeimpfung wirkt nur bei 30-70% der Geimpften. Besteht also die Gefahr, dass wir laufen und laufen, ohne anzukommen? Wenn es so wäre, dann wird uns irgendwann, ausgerechnet beim Abstand halten, die Puste ausgehen. Uns und unseren Grundrechten. Wo bitte geht's zum Impfstoff? Wettlauf gegen Corona, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Nicht nur Geld und wissenschaftliche Expertise spielen bei diesem Wettlauf eine Rolle, sondern auch ethische Erwägungen und politische Strategien. Und mit letzteren wollen wir beginnen. Anfang der Woche hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verkündet, dass der Bund sich nun finanziell an dem Tübinger Arzneimittelunternehmen CureVac beteiligt. Und genau dieses Unternehmen hat nun seit gestern als zweites Unternehmen in Deutschland nach der Mainzer Firma BioNTech die Erlaubnis, einen von ihm entwickelten potenziellen Corona-Impfstoff klinisch testen zu lassen. Was bedeutet nun der Einstieg des Bundes bei CureVac? Hören wir zunächst ein paar Reaktionen, die unsere Börsenreporterin Bianca von der Au gesammelt hat.
Für die einen ist es ein wichtiger Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit bei der Herstellung von Impfstoffen. Für andere ist es der Einstieg in die Staatswirtschaft. Der Bund will sich an der Tübinger Biotech-Firma CureVac beteiligen. Mit 300 Millionen Euro über die bundeseigene KfW-Bank. Achim Wambach, Vorsitzender der Monopolkommission, gehört zur Speerspitze der Kritiker.
Aus wettbewerblicher Sicht ist es immer problematisch, wenn sich der Staat an einzelnen Unternehmen in einem Markt beteiligt. Das Unternehmen kriegt dadurch einen Vorsprung. Solche Unternehmen haben in der Regel bessere Finanzierungsbedingungen. Und der Staat setzt ja auch die Regeln für diesen Markt. Dann kommt man immer in die Gefahr, dass einer Spieler und Schiedsrichter gleichzeitig ist. Und das ist für den Wettbewerb nie gut.
Durch die Staatsbeteiligung will der Bund das Unternehmen vor einer ausländischen Übernahme schützen. Das kommt sogar an der Börse gut an. Kapitalmarktkenner Robert Halver von der Baader Bank ist ausnahmsweise mal auf der Seite des Staates.
Ich bin da normalerweise kein Freund von, aber es gibt natürlich Situationen, wo man sagen muss, wenn die gesamte Welt in China und Amerika meint, denn aufkaufen zu müssen weltweit, auch das, was man gut kann, auch das, was Deutschland gut kann, dann kann man hier nicht im schönen Anzug daherkommen der Marktwirtschaft, wenn die Welt im Schmuddelanzug daherkommt. Wichtig ist, dass man seine Pfründe sichert, dass der Staat eben hier eine Beteiligung hat, aber bitte eine stille Beteiligung.
Sprich, der Staat soll sich nur ja nicht in die Geschäfte einmischen. Bislang wird CureVac vor allem von SAP-Gründer Dietmar Hopp finanziert, der rund 80% der Anteile hält. Mitte März gab es Gerüchte, dass die US-Regierung sich exklusive Rechte an einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus sichern wolle, an dem CureVac derzeit forscht. Das Unternehmen dementierte. Fakt ist, die Forschung an einem geeigneten Impfstoff ist langwierig und teuer. Darum will das Unternehmen auch an die amerikanische Börse Nasdaq, glaubt Analyst Robert Halver. Für Juli ist der Börsengang geplant.
Das Unternehmen möchte eine richtig große Kapitalerhöhung machen. Und in Amerika sitzt das Geld einfach lockerer als bei uns in Frankfurt. Das heißt, die Kapitalerhöhung ist da viel, viel attraktiver und erfolgreicher. Von daher macht man es in Amerika.
Das Wettrennen um einen geeigneten Impfstoff gegen das Coronavirus ist weltweit in vollem Gange. Der Vorsitzende der Monopolkommission, Achim Wambach, fürchtet, dass einzelne Länder ihre Bevölkerung bevorzugt versorgen wollen. Statt nationaler Alleingänge plädiert er für eine europäische, wenn nicht gar weltweite Verständigung.
Jetzt auch hier bei dem Impfstoff. Die Firmen, die daran forschen, sind in den verschiedensten Ländern. Es hilft allen, wenn wir es schaffen, dass es dann, wenn es dann soweit ist, auch eine gemeinsame Lösung gibt.
Über 160 Impfstoffe werden derzeit weltweit getestet. Darunter auch der Kandidat vom deutschen Unternehmen CureVac. Experten gehen allerdings davon aus, dass nur ein Bruchteil davon die Marktzulassung schaffen wird.
Soweit unsere Börsenreporterin Bianca von der Au mit Reaktionen auf den Einstieg des Bundes beim Arzneimittelentwickler CureVac, der gestern die Erlaubnis bekam, einen von ihm entwickelten potenziellen Corona-Impfstoff klinisch testen zu lassen. Professor Gerd Gläske ist Gesundheitswissenschaftler und seit 2017 wissenschaftlicher Leiter des Länger-Besser-Leben-Instituts, ein Institut, das sich mit den Themen Prävention und Gesundheitsförderung befasst und von der Universität Bremen und der Krankenkasse BKK 24 getragen wird. Guten Abend, Herr Professor Gläske.
Ja, guten Abend.
Was verändert sich an der Impfstoffforschung, insbesondere an der Suche nach einem Corona-Impfstoff, wenn der Bund bei dem Unternehmen CureVac einsteigt?
Zunächst einmal muss man fragen, wie die Entscheidung zu bewerten ist. Und ich fand es jetzt interessant, dass wir zwei unterschiedliche Stellungnahmen gehört haben. Von einem, der sich sozusagen um die Wettbewerbsbeeinflussung kümmert, von dem anderen, der sich um die Aktienkurse kümmert. Ich stimme in der Tat zunächst einmal dem Wettbewerbshüter zu, weil ich glaube, dass es nicht vernünftig war. Und ich war davon sehr überrascht, dass man eine einzelne Firma letzten Endes unterstützt und dass Herr Altmaier als Wirtschaftsminister dann gesagt hat, wir wollen unser Tafelsilber nicht verkaufen. Wir haben aber zumindest zwei Tafelsilberfirmen in Deutschland. BioNTech gehört auch dazu. Und insofern hätte ich mir sehr gut vorstellen können, dass man eine gemeinsame Aktion plant und dass man im Prinzip sagt, diese 300 Millionen, die wir bereit sind, für die Finanzierung auch von Impfstoffen anzuwenden, würden wir gleichermaßen auf beide Firmen verteilen. Ich denke, das wäre ein wichtiges Zeichen nach außen gewesen, dass wir tatsächlich in Deutschland zwei Firmen haben, die möglicherweise sehr weit fortgeschritten in der Impfstoffforschung sind und mit denen wir vielleicht dann auch rechnen können, irgendwann einen Impfstoff hier in Deutschland haben zu können.
Daraus, dass der Bund nun die eine Firma bevorzugt hat, könnte man ja schließen, dass die Bundesregierung Erkenntnisse hat, dass CureVac auf einem guten Weg zu einem Impfstoff ist, dass das Tafelsilber da vielleicht einen höheren Silbergehalt hat als bei dem anderen Unternehmen.
Ja, das wäre mir neu. Also wir haben natürlich ja auch keine internen Informationen aus den jeweiligen Firmen, aber wenn man vergleicht, was die einzelnen Firmen in der Zwischenzeit gemacht haben, dann sind beide zumindest gleich weit und es wird sogar Mutmaß, dass Moderna und BioNTech, also so Moderna als amerikanisches Unternehmen, sogar CureVac überholt haben. Also das will ich jetzt nicht als Faktum darstellen, sondern es sind Diskussionen, die da sind. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den ich für wichtig halte, dass man überhaupt mal überlegt, wo kommen und wie kommen solche Entscheidungen zustande. Also ich hätte mir zum Beispiel auch vorstellen können, dass man genau das tut, was Sie jetzt angedeutet haben, dass man sich darüber vergewissert, wer steht wo und wo können wir tatsächlich Unterstützung anbieten, denn natürlich brauchen solche Firmen Unterstützung. Es geht da schließlich nicht nur um die Forschung, sondern es geht dann auch später darum, möglichst viele Impfstoffe relativ rasch herzustellen. Das heißt, wir brauchen Produktionsstätten, wir brauchen Vertriebsstätten, wir brauchen all dies, was notwendig ist, um den Impfstoff in die Gesellschaft hineinzubringen. Und das sind natürlich auch Kosten, die von einzelnen Unternehmen nur schwerlich insgesamt zu tragen sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Staat daran Interesse hat. Und insofern kann ich einerseits diese Idee von Herrn Altmaier nachvollziehen, aber Andererseits muss man sagen, Herr Altmaier hat selber einmal deutlich gemacht, der Staat ist ein schlechter Unternehmer und möglicherweise, will ich jetzt ergänzen, ist der Staat auch ein nicht so ganz guter Investor.
Ob der Bund in Zeiten von Corona nun bei einem oder bei mehreren Biotech-Unternehmen einsteigen sollte, das ist eine Frage. Aber eine andere, grundsätzlichere Frage ist ja die, ob Regierungen sich überhaupt an Unternehmen beteiligen sollten, die in der Impfstoffforschung aktiv sind. Und da sind wir wieder bei meiner Eingangsfrage, ob das die Forschung vielleicht zu ihrem Vorteil verändert, wenn der Bund einsteigt, wenn Regierungen einsteigt. Gerade wenn ja auch, wie Sie gerade gesagt haben, so ein politisches wichtiges Thema wie die Verteilung ansteht.
Naja, das ist sozusagen das wesentliche Problem, was ich sehe. Natürlich kann man sagen, jeder Staat hat ein Interesse daran, möglichst rasch auch seine Bevölkerung zu schützen, durch einen Impfstoff zu schützen und möglicherweise dadurch auch die Wirtschaft wieder stärker in Schwung zu bringen. Denn wenn ich einen Impfstoff habe, kann ich wieder auch zu normalem Leben zurückkehren. Ich kann auch sozusagen im Wirtschaftsbereich diejenigen, die dort Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, wieder in die Arbeitssituation zurückführen. Ich kann sie schützen durch solche Impfstoffe. Das ist alles richtig. Nur mein Eindruck ist ja, dass wir eine globale Situation haben, dass alle weltweit sozusagen auf diesen Impfstoff warten. Es wird vielfach eben auch geforscht und wir müssen einfach schauen, dass die Verteilung vernünftig organisiert ist. Und da ist aus meiner Sicht wichtig, dass man frühzeitig so etwas hat wie einen Ethikrat und zwar einen globalisiert tätigen Ethikrat, der nicht sozusagen zulässt, dass die Impfstoffe dorthin gehen, wo am meisten Geld ist, wo am meisten Geld angeboten wird, dass sozusagen Exklusivrechte eine Rolle spielen, wie Herr Trump ja ursprünglich mal meinte, dass man speziell für die USA Impfstoffe dann bereithält, sondern dass man dann tatsächlich eine Verteilungsgerechtigkeit in den Mittelpunkt setzt und den Bedarf genau anschaut.
Also welche. Aber genau, solange wir eher die Linie von Trump beobachten als die Installation eines globalen Ethikrates, solange ist es ja vielleicht vernünftig von einer Regierung zu sagen, wenn ich nicht einsteige bei einem Unternehmen, dann tut es eben die Regierung eines anderen Staates.
Naja, aber das wäre ja eher die Situation, dass man sich darum bemüht, eine Gemeinsamkeit zu finden, eine globale Strategie zu finden, um eben solche Egoismen möglichst auszuschalten. Also das ist sozusagen mein Aspekt und ich werde das nicht mit Geld funktionieren. Das wäre unsinnig, glaube ich, dann über Geld letzten Endes zu erwarten, dass man hier sehr eine stärkere Position erreicht. Nein, wir brauchen sozusagen gemeinsame Anstrengungen, damit auch die Verteilungsgerechtigkeit, ich sage noch einmal dieses Wort, nach Bedarf auch weltweit stattfindet. Und das halte ich für eine ganz wichtige Herausforderung für die kommenden Monate.
Auf europäischer Ebene gibt es das ja durchaus schon. Ne? Deutschland, Frankreich, Niederlande und Italien haben zusammen einen Vertrag mit einem Unternehmen geschlossen. Die EU-Kommission ist aktiv und will sich jetzt schon den Zugang zu Impfstoffen sichern, die sich noch in der Entwicklung befindet. Das geht ja dann schon über das Nationale hinaus mittlerweile.
Also das ist völlig richtig. Das hat mich auch ein bisschen erstaunt, dass dann AstraZeneca 300 oder 400 Millionen Impfdosen liefern soll, dass man sich die sichern möchte. Also auch da sieht man, wie unterschiedlich sozusagen die Kooperationen dann stattfinden, auch wie über die Ländergrenzen hinaus versucht wird, natürlich für sich ganz bestimmte Vorteile zu bewirken. Und wenn das sozusagen eine Rolle spielt, dass man frühzeitig darauf rückgreifen kann, wo die Impfstoffe hinkommen, dass man möglicherweise auch die industrialisierten Länder bevorzugt und gar nicht die Länder, die wirklich dramatisch belastet sind von der Corona-Krise, dann haben wir eine Verteilung, die sicherlich nicht dem Bedarf entspricht und letzten Endes auch nicht den sozialen Bedürfnissen. Und insofern ist das eigentlich ein Aspekt, der bisher viel zu selten diskutiert worden ist.
Professor Gerd Gläske, Gesundheitswissenschaftler und seit 2017 wissenschaftlicher Leiter des Länger-Besser-Leben-Instituts. Vielen Dank. Wenn man unwissenschaftlich sein wollte, könnte man einen Corona-Impfstoff sicher auch als Wunschpunsch bezeichnen. Und das hat uns an einen Kinderbuchklassiker von Michael Ende erinnert. Er heißt, Achtung, der Satan-Archäolü-Genialko-Höllische Wunschpunsch. Ein Gebräu, dessen Name vielleicht ebenso kompliziert ist wie die Formel eines Corona-Impfstoffs und für dessen Entwicklung man im Buch von Michael Ende einen Zauberer braucht. Einen Zauberer namens Beelzebub Irrwitzer. Und dem schauen wir jetzt mal über die Schulter.
Er trat zum Kamin. In den grünen Flammen stand auf einem eisernen Dreifuß ein gläserner Kessel, in dem ein gewisses Süppchen vor sich hinköchelte, das ziemlich ekelerregend aussah. Schwarz wie Teer und glibberig wie Schneckenschleim. Während er prüfend mit einem Bergkristallstab in dem Zeugs herumrührte, lauschte er gedankenverloren auf das Brausen und Winseln des Schneesturms, der an den Fensterläden rüttelte. Das Süppchen würde leider noch eine ganze Weile vor sich hin blubbern müssen, ehe es ausgekocht war und gehörig transmutierte. Sobald das Elixier erst einmal fertig war, würde es ein völlig geschmackloses Mittelchen ergeben, das man in jede Speise und jedes Getränk mixen konnte. Alle Leute, die es zu sich nahmen, würden fortan fest daran glauben, dass alles, was aus Irrwitzers Produktion stammte, dem Fortschritt der Menschheit diente. Der Zauberer hatte vor, es schon bald nach Neujahr an alle Supermärkte der Stadt zu liefern. Dort sollte es unter dem Namen Muntermanns Diät verkauft werden. Aber noch war es nicht so weit. Die Sache brauchte Zeit und das war eben der wunde Punkt. Der geheime Zauberrat legte die Pfeife weg und ließ seinen Blick durch das Halbdunkel des Labors schweifen. Irwitzer war, wie schon gesagt, durchaus auf der Höhe der modernen Entwicklung. Ja, er war ihr in mancher Hinsicht ein gutes Stück voraus. Nur mit seinen Terminen war er rettungslos im Rückstand.
Und da ist er wahrscheinlich nicht der Einzige. Später mehr vom Zauberer Beelzebub Irwitzer und seinem Wunschpunsch. Wo bitte geht's zum Impfstoff? Wettlauf gegen Corona, der Tag in HR2 Kultur. Zwei Unternehmen in Deutschland haben bislang die Erlaubnis, einen potenziellen Impfstoff gegen das Coronavirus an Menschen zu testen. Die Firma BioNTech seit Ende April und die Firma CureVac seit gestern. Erteilt wurden beide Genehmigungen vom Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, dem Paul-Ehrlich-Institut mit Sitz im hessischen Langen. Was das medizinisch bedeutet auf dem Weg hin zu einem Impfstoff und wie weit die Impfstoffforschung weltweit bislang gediehen ist, das berichtet uns jetzt meine Kollegin Julia Hummelsieb.
Der RNA-Impfstoff des Tübinger Unternehmens CureVac funktioniert so. In ihm enthalten sind die genetischen Baupläne für ungefährliche Teile des neuartigen Coronavirus. Diese Virusteile bildet der menschliche Körper nach der Impfung in geringer Menge selbst, woraufhin das Immunsystem mit der Produktion von spezifischen Abwehrstoffen reagiert, unter anderem Antikörpern und T-Zellen, die das SARS-CoV-2 gezielt abwehren können. So kann eine erfolgreiche Impfung die durch das Virus ausgelöste Krankheit Covid-19 verhindern oder zumindest abmildern. Das Besondere am Tübinger Impfstoffkandidaten ist laut Mariola Frotin-Mlecek von CureVac, dass der Impfstoff ähnlich funktioniert, wie die natürliche Immunreaktion des Körpers funktionieren würde, mit Antikörpern und T-Zellen.
Antikörper sind wichtig, um Virus neutralisieren, das noch außerhalb von unseren Zellen ist, damit wir die Interaktion und Eintritt verhindern. Aber es kann durchaus sein, dass Virus schon in unseren Zellen eingedrungen ist. Und dann ist es wichtig, dass man auch T-Zellen induziert.
Und genau das mache der Impfstoff von CureVac. Das habe sich in den bisherigen Tests an Tieren gezeigt. Nun soll die Wirksamkeit des Impfstoffes mit dem SARS-CoV-2-Baustein an insgesamt 168 Studienteilnehmern getestet werden. Die Suche nach den Testpersonen ist nun nach der Genehmigung durch das Paul-Ehrlich-Institut gestartet. Sie alle sollen ohne Vorerkrankungen und im Alter zwischen 18 und 60 Jahren sein. 24 von ihnen werden einen Placebo-Impfstoff bekommen, der Rest den richtigen Impfstoff. In dieser Phase 1 der klinischen Studie wollen die Impfstoffentwickler herausfinden, wie der Impfstoff vertragen wird und wie gut er wirkt.
Wir wollen diese neutralisierenden Antikörper, bindende Antikörper in den Menschen nachweisen. Und wir werden auch explorativ nach den T-Zellen schauen.
Das Mainzer Unternehmen BioNTech ist in dieser Phase der klinischen Studie bereits seit Wochen. Die Tests seines Impfstoffkandidaten laufen in Deutschland bereits seit Ende April und auch in den USA erprobt BioNTech seinen Impfstoff an Testpersonen. Erste Ergebnisse erwartet das Unternehmen im Juli. Auch CureVac wird einen Teil seiner Tests im Ausland machen, im belgischen Gent. In Deutschland liegen die Testmaterialien in vorbereiteten Zentren in Tübingen, Hannover und München bereit. CureVac rechnet frühestens im September mit ersten auswertbaren Daten. Die Phase 1 der klinischen Studie ist auf 15 Monate angelegt. Sie soll nicht nur zeigen, wie stark der Schutz durch eine Impfung ist, sondern auch, wie lange dieser Schutz anhält. Dennoch können parallel bereits weitere Testphasen auf dem Weg zur Zulassung beginnen, bedingt durch die Dringlichkeit der Entwicklung eines Impfstoffes in der Corona-Pandemie. Das gehe aber nicht zulasten der Sicherheit bei der Impfstoffentwicklung, so der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, Paul Cichutek.
Ganz wichtig ist, dass man eine genügend große Datenbasis hat für die Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffes. Und natürlich brauchen wir die entsprechenden Wirksamkeitsdaten.
Und wenn diese Daten vorliegen, könnte das Unternehmen CureVac den möglichen Impfstoff nach eigener Aussage bis Mitte nächsten Jahres auf den Markt bringen. Im internationalen Vergleich liegen die beiden deutschen Impfstoffprojekte damit gut im Rennen. Laut den Daten der Weltgesundheitsorganisation sind von den weltweit derzeit mehr als 130 Impfstoffprojekten insgesamt 11 in der klinischen Phase, testen also ihre Impfstoffe am Menschen.
Die Suche nach einem Corona-Impfstoff und der Wettlauf zu diesem Ziel. Die Kollegin Julia Hummelsieb hat uns beides geschildert. Dr. Sebastian Ulbert, Leiter des Bereichs Impfstofftechnologien am Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Kollegin Julia Hummelsieb hat uns gerade das Verfahren rund um einen RNA-Impfstoff erklärt, so wie das Unternehmen CureVac es durchführt. Gibt es denn außer dem RNA-Verfahren noch andere Ansätze für einen Corona-Impfstoff, Ansätze, die nach anderen Prinzipien operieren?
Ja, besonders weit sind die Ansätze, die sogenannten viralen Vektor-Impfstoffe. Das sind also Viren, die an und für sich für den Menschen harmlos sind. Die werden aber so umgebaut, dass sie eben Informationen tragen von dem SARS-CoV-2 und so infizieren diese Viren oder diese Virusphären, wie man sie auch nennt, den Menschen, lösen eben eine gewisse Immunantwort dort eben aus. Und das ist eine Sache, die jetzt insbesondere mit dem SARS-CoV-2-Virus entwickelt wird. Daneben gibt es auch noch Verfahren, die Viren an sich eben zu züchten in ziemlich großem Maßstab und sie dann eben chemisch zu inaktivieren. Diese Viren dann als Impfstoff einsetzen, das ist ein sehr bewährtes Verfahren, wie wir es bei vielen Impfstoffen kennen, zum Beispiel gegen die saisonale Influenza, die werden auch so hergestellt. Dann gibt es auch noch sogenannte rekombinante Virusproteine. Da werden also über bestimmte gentechnische Verfahren bestimmte Teile des Virus hergestellt und auch als Impfstoff eingesetzt.
Diese ganzen verschiedenen Ansätze, die es da gibt, deuten ja darauf hin, wie schwierig die Suche nach einem Corona-Impfstoff offenbar ist. Welche Herausforderungen sind denn speziell in diesem Fall anders als bei der Suche nach anderen Impfstoffen?
Dann zunächst einmal der Zeitfaktor. Es ist ja so, dass alles sehr schnell gehen muss. Wir warten ja drauf, eventuell noch 2020 oder 2021 schon einen fertigen Impfstoff zu haben, der eben massenhaft eingesetzt werden kann. Das ist natürlich eine Situation, die die Forscher enorm unter Zeitdruck setzt. Und es führt eben auch dazu, dass eben sehr viele verschiedene Ansätze angeschoben werden. Und dazu kommt, dass der Erreger ja vorher nicht bekannt war. Es gab zwar bisher schon andere Coronaviren, die auch durchaus ernstzunehmende Infektionen ja ausgelöst haben. Aber dagegen existieren eben auch noch keine Impfstoffe. Und die paar Kandidaten, die dort entwickelt wurden, die sind eben auch noch in der Entwicklungsphase und können eben auch nicht einfach so übersetzt werden auf das neuartige Coronavirus. Insofern fängt man eigentlich hier auch von Null an. Dann ist es so bei diesem Impfstoff, der muss natürlich zum einen vor den Symptomen schützen. Also die Geimpften sollten eben keine Symptome mehr haben. Aber er muss natürlich auch eine Virusweitergabe durch die Geimpften eigentlich stoppen. Und das ist für einen Virus, was sich so leicht überträgt, wie eben dieses SARS-CoV-2-Virus, schon eine ganz schöne Herausforderung an einen Impfstoff.
Die Suche nach einem Impfstoff, das haben wir auch andeutungsweise auch schon gehört, muss mehrere Phasen durchlaufen. Es gilt, den Erreger zu untersuchen, einen Impfstoffkandidaten zu entwickeln. Dann gibt es Tierversuche, um die Wirkung zu testen, klinische Studien an Menschen, um festzustellen, ob der Impfstoff zunächst mal sicher ist, ob er auch bei Menschen so wirkt, wie er soll, wie hoch die Dosis sein muss und so weiter und so weiter. Das alles dauert seine Zeit, aber Sie haben es ja auch schon gesagt, die Zeit drängt, weil Corona das öffentliche Leben stärker lahmlegt als andere Infektionen das bislang getan haben. Wodurch könnte man denn die Entwicklungszeit verkürzen?
Vor allen Dingen durch die Testphasen im Menschen. Allerdings wird es immer so sein, dass es zunächst einmal, bevor ein Impfstoffkandidat im Menschen getestet wird, dass es da zu Tierversuchen kommt, weil man nur so rausbekommen kann, ob dieser Impfstoff überhaupt funktioniert.
Aber man könnte die klinischen Studien natürlich beginnen, noch bevor sämtliche Tierversuche abgeschlossen sind, zum Beispiel.
Davon ist eher abzuraten, weil die Tierstudien relativ schnell gehen, wenn man einmal einen Impfstoffkandidaten hat. Und man natürlich Tierstudien auch braucht, um die Sicherheit zu bewerten. Ne? Aber was danach kommt, die verschiedenen klinischen Testphasen im Menschen, die könnte man bestimmt etwas kürzer machen, indem man vor allen Dingen die späteren Wirksamkeitsstudien, das könnte man theoretisch etwas abkürzen, indem man eben diese Studien kürzer laufen lässt oder die Versuchsgruppen kleiner macht.
Aber ich merke schon, das ist wahrscheinlich eher schwierig, da wesentlich eine Verkürzung herbeizuführen bei der Entwicklung von eines Corona-Impfstoffs. Nun haben wir in der letzten Zeit immer wieder gehört, dass es wichtig sei, mehrere Impfstoffe zu entwickeln, nicht nur aus quantitativen Gründen, weil von einem Impfstoff vielleicht nicht so viele Dosen so schnell produziert werden können, wenn es ihn denn mal gibt, sondern es geht wohl auch darum, mehrere Impfstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften zu entwickeln. Warum ist das nötig?
Ich habe ja vorhin schon erwähnt, zum Beispiel diese Virusvektoren, also diese Virusphären, die sind natürlich sehr wirksam. Das heißt, diese Impfstoffe induzieren in der Regel eine sehr starke Immunantwort, was eben zum Beispiel den Vorteil hat, dass man nur einmal damit immunisiert werden muss. Aber weil es sich eben trotz allem um Viren handelt, die eben auch noch aktiv sind, obwohl sie sogenannte subklinische Infektionen auslösen, also Infektionen, wo man eigentlich keine Symptome mehr bekommt, es sind trotzdem eben aktive Viren und das kann eben gefährlich sein für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Und wenn Sie sich jetzt angucken, welche Menschen wir eben vor SARS-Corona oder vor Covid-19 schützen wollen, sind es ja vor allen Dingen Menschen, die schon etwas älter sind. Und das heißt, deren Immunsystem ist nicht mehr ganz so fit wie das von den jüngeren Menschen. Und hier könnte es eben durchaus riskant sein, mit einem aktiven Virus zu arbeiten. Hier wären dann eben die inaktiven Impfstoffe sicherer. Ich habe ja vorhin schon die chemisch inaktivierten Erreger genannt. Allerdings auch die jetzt so viel diskutierten mRNA-Impfstoffe sind ja auch inaktive Impfstoffe. Die sind natürlich sicher, also sie können keine Infektion mehr auslösen und auch schnell entwickelbar. Aber die sind eben nur schwach immunogen. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass man damit mehrmals impfen muss.
Bei der Grippe haben wir erlebt, dass es offenbar nicht reicht, einmal einen Impfstoff zu entwickeln, sondern dass man manche Impfstoffe immer wieder neu variieren muss. Damit ist vermutlich auch beim Corona-Impfstoff zu rechnen, oder?
Also die Situation ist ja etwas anders als bei der saisonalen Grippe. Bei dem SARS-Coronavirus ist erstmal nicht davon auszugehen, dass er sich so schnell, so stark verändert wie eben die Influenza-Viren. Das wurde eigentlich bisher bei Coronaviren so nicht beschrieben. Das hängt etwas zusammen mit der Molekularbiologie dieses Virus. Aber es kann natürlich schon sein, dass es zu neuen Virustypen, wir sprechen da von Serotypen, kommen, die eventuell dann von einem Impfstoff nicht mehr erfasst werden, sodass es natürlich schon sehr gut wäre, wenn man Impfstofftechniken hat, die man eben schnell variieren kann. Wobei das momentan für den jetzt zirkulierenden Erreger nicht so essentiell zu sein scheint, wie eben für die Influenza-Impfstoffe.
Dr. Sebastian Ulbert, Leiter des Bereichs Impfstofftechnologien am Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig. Vielen Dank. So, und jetzt sollten wir vielleicht mal wieder beim Zauberer Beelzebub Irwitzer vorbeischauen, um festzustellen, wie weit er mit seinem Wunschpunsch gekommen ist, im Kinderbuch von Michael Ende. Genau den gleichen Entschluss wie wir, nämlich nach dem Rechten zu sehen, hat übrigens auch noch ein anderer gefasst, und zwar ein Abgesandter von Irwitzers Auftraggebern.
Kommen Sie etwa von, ganz recht, bestätigte der Mann, von dort. Dabei wies er mit dem Daumen nach unten. Irwitzer schluckte trocken und schwieg. Der andere fuhr fort, ich komme im persönlichen Auftrag seiner höllischen Exzellenz, ihres hochverehrten Gönners. Der Zauberer versuchte, ein erfreutes Lächeln vorzutäuschen, aber seine Zähne schienen plötzlich zusammenzukleben. Nur mit Mühe brachte er heraus, welche Ehre. Ich bin, erklärte Herr Made, ausschließlich in amtlicher Funktion, hier sozusagen als Gerichtsvollzieher. Aber was bei allen schwarzen Löchern des Universums, was wollen Sie denn bei mir? Etwa Pfänden? Da muss ein Irrtum vorliegen. Man wird sehen, mahnte Herr Made. Er zog ein Dokument aus seiner schwarzen Aktentasche und hielt es Irwitzer hin. Dieser Vertrag ist Ihnen doch zweifellos bekannt, verehrter Herr Zauberrat. Sie selbst in persona haben ihn seinerzeit mit meinem Chef geschlossen und eigenhändig unterzeichnet. Er besagt, dass Ihnen von Seiten Ihres Gönners außerordentliche Machtbefugnisse in diesem Jahrhundert eingeräumt werden. Wirklich ganz außerordentliche Machtbefugnisse über die gesamte Natur und auch über Ihre Mitmenschen. Er besagt aber andererseits, dass Sie sich verpflichten, bis zu jedem Jahresende direkt oder indirekt 10 Tierarten auszurotten, gleich ob Schmetterlinge, Fische oder Säugetiere, des Weiteren mindestens 10.000 Bäume zum Absterben zu bringen und so weiter und so fort bis zu den letzten Punkten. Jährlich mindestens eine neue Seuche in die Welt zu setzen, an der Menschen oder Tiere oder auch beide zugleich krepieren.
Eine düstere Aussicht in Michael Endes Buch Der Satan-Archäologen-Jalko höllische Wunschpunsch. Fortsetzung folgt. Wo bitte geht's zum Impfstoff? Wettlauf gegen Corona. Der Tag in HR2 Kultur. Kaum hatte die hektische Suche nach einem Corona-Impfstoff begonnen, da begann auch die Diskussion über eine etwaige Pflicht, sich gegen Corona impfen zu lassen, sobald das möglich ist. Eine ganz ähnliche Diskussion also, wie wir sie vor gut einem halben Jahr schon einmal hatten, in einem anderen Zusammenhang. Meine Kollegin Jannika Kämmerling erinnert uns jetzt an jene andere Diskussion, die damals vom Bundesgesundheitsminister persönlich initiiert worden war.
Masernschutz ist aktiver Kinderschutz. Wir wollen die Jüngsten, die Kleinsten schützen vor einer unnötigen Erkrankung. Masern sind keine Kinderkrankheit. Masern können einen sehr, sehr bösen Verlauf nehmen. Die Erkrankung ist nicht therapierbar. Es gibt keine Medikamente gegen Masern und sie sind höchst ansteckend. Schon wenige Tröpfchen in der Luft, etwa wenn jemand niest, können zu einer Maserninfektion führen.
Und das wollte Jens Spahn verhindern, nämlich mit der Masernimpfpflicht. Anders als in den meisten EU-Staaten war es in Deutschland immer Privatsache, ob man sich einer Schutzimpfung unterzieht. Am 14. November änderte sich das aber. Das Masernschutzgesetz wurde vom Bundestag beschlossen. Masern sind gefährlich, sie gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten. Häufig treten Komplikationen und Folgeerkrankungen auf, im schlimmsten Fall eine Gehirnentzündung, und die kann tödlich enden. 2019 gab es in Deutschland 514 Fälle von Masern. Zu viele, fand Jens Spahn und beschloss, wir brauchen die Impfpflicht. Denn so kann man das auf der Website des Bundesgesundheitsministeriums nachlesen. Den besten Schutz vor Masern bieten Impfungen. Sie sorgen für eine lebenslange Immunität. Doch war die Impfpflicht wirklich nötig? Laut Robert-Koch-Institut haben rund 97% der Schulanfängerinnen 2017 die erste Impfung gegen Masern schon gehabt. Bei der zweiten Impfung sieht es nicht ganz so gut aus, aber immerhin 93% waren vollständig gegen Masern geimpft. 93%, das klingt viel, reicht aber laut Bundesgesundheitsministerium nicht ganz aus, um die Krankheit nahezu auszurotten. Dafür müssen nämlich angeblich 95% der Kinder geimpft sein. Und weil das Infektionsschutzgesetz es eben vorsieht, dass das Gesundheitsministerium bedrohte Teile der Bevölkerung zu einzelnen Injektionen verpflichten darf, ist das Impfen gegen Masern eben keine Privatsache mehr. Was heißt das jetzt konkret? Alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr müssen, wenn sie in die Schule oder den Kindergarten kommen, nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind. Und auch die Menschen, die sie betreuen, müssen gegen Masern geimpft sein. Die Impfpflicht gilt außerdem für alle, die in Gemeinschaftseinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen tätig sind. Allerdings nur, wenn sie nach 1970 geboren wurden. Und auch Asylbewerber und Geflüchtete müssen den Impfschutz 4 Wochen nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft aufweisen. Für alle, die sich nicht dran halten, wird's teuer, zum Beispiel Eltern. Die müssen bis zu 2.500 € zahlen, wenn sie ihre Kinder nicht impfen lassen und trotzdem in die Betreuung bringen. Wer nicht geimpft ist, bleibt draußen aus dem Kindergarten. Das gilt für Kinder wie für Personal. Impfen ist aber nicht nur rechtlich verpflichtend, auch moralisch, meinen Medizinethikerinnen. Denn wer geimpft sei, schütze nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen, weil er sie nicht anstecke. Impfen sei deshalb quasi ein Musterbeispiel solidarischen Handelns. Aber es gibt Bedenken, was die soziale Gerechtigkeit einer solchen Pflicht angeht. Wohlhabende Eltern können sich nämlich die Bußgelder leisten, ärmere nicht. Und noch schlimmer ist es beim Kita-Ausschluss. Wenn nämlich Kinder aus bildungsschwächeren Milieus nicht mehr in die Kita gehen dürfen, dann kann das für sie viel schlimmere Konsequenzen haben als für Kinder aus bildungsnahen Kreisen. Ob eine Impfpflicht auch kommt, wenn ein Impfstoff gegen Corona gefunden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Und auch, ob sie nötig ist. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat in einer Befragung 2017 herausgefunden, dass immerhin 77% der Deutschen Impfbefürworter sind. Besonders Eltern von 0- bis 13-Jährigen sind da positiv eingestellt. Und nur 5% der Deutschen lehnen das Impfen generell ab.
Janika Kemmerling über die Suche nach einem Impfstoff und ihren Zusammenhang mit der Frage, ob man eine Impfpflicht einführen sollte. Über Rechtfertigungsgründe für eine solche Impfpflicht werden wir gegen Ende der Sendung noch ausführlicher sprechen. Um Wissen zu sammeln über einen Corona-Impfstoff, dazu sind Tests erforderlich, auch Tests an Menschen. Und da stellt sich die Frage, wie man diese Tests ethisch vertretbar gestalten soll. Professor Dr. Dr. Urban Wiesing ist promovierter Mediziner und promovierter Philosoph und leitet das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen. Guten Abend.
Hallo Herr Glab, guten Abend.
Um vor der Zulassung eines Impfstoffs festzustellen, ob dieser Impfstoff beim Menschen wirkt, wird man nicht umhinkommen, ihn an Menschen zu testen. Klingt nach einer Binsenweisheit, wirft aber eine ethische Frage auf, und zwar, sind Impftests an Menschen ethisch vertretbar?
Ja, das sehen Sie allerdings unter bestimmten Bedingungen, und zwar unter sehr strengen Bedingungen. Man muss vor allen Dingen die Freiwilligkeit der Teilnehmer gewährleisten. Also jeder muss darüber aufgeklärt werden, was passiert, was es für Risiken gibt, was es für Gefahren gibt. Dann muss man vorher eine genaue Abschätzung machen, was kann passieren. Man muss Tierversuche machen und man muss das Design so aufbauen, dass man am schnellstmöglichen darauf einwirken kann, wenn es tatsächlich zu Komplikationen kommt. Also das muss dann natürlich zunächst einmal stationär gemacht werden. Die Leute müssen die ganze Zeit überwacht werden. Und man muss entsprechende Maßnahmen bereit haben, wenn es zu Komplikationen kommt. Das alles muss man bedenken. Dann, so ist der Konsens, ist es akzeptabel, so etwas zu erproben.
Wenn man das nicht an ausgewählten Personen testen würde, dann müsste man ja, wenn man den Impfstoff überhaupt anwählt, alle Menschen zu Versuchskaninchen zu machen. Insofern ist es wahrscheinlich in Anführungsstrichen immer das kleinere Risiko, das an einem ausgewählten Personenkreis zu machen. Die Frage ist nur, nach welchen Kriterien man die Testpersonen aussucht. Da könnte man ja sagen, alle, die sich freiwillig melden und geeignet sind, werden genommen. Denn wenn sie es selbst wollen, wer sind wir, dass wir es ihnen verbieten, oder?
Ja, das ist richtig, aber trotzdem muss man dann auch nochmal das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei jedem einzelnen Patienten sich anschauen. Also zum Beispiel für eine Studie, wo man zum allerersten Mal etwas am Menschen probiert, darf man keine Menschen nehmen, die an schweren Erkrankungen leiden, sondern eben gesunde Menschen. Schwangere Frauen zum Beispiel muss man ausschließen. Also ja, Freiwilligkeit ist ein ganz zentrales Kriterium, aber auch jeweils ganz genau schauen, wie ist das Risiko bei diesen Probanden.
Wenn man nun gezielt, sagen wir mal, junge Menschen als Testpersonen aussucht, dann lässt man da ja bei vielleicht außer Acht, dass die Testpersonen ja auch repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sein müssen, damit man zum Beispiel auch weiß, ob ältere Menschen den Impfstoff genauso gut vertragen wie jüngere. Da kommt man doch in ein Dilemma.
Ja, aber dafür gibt es ja verschiedene Phasen. Also zunächst probiert man ja einen solchen Impfstoff, wenn man gern gesunden Menschen. Bei Pharmaka geht man dann in der zweiten Stufe bei Erkrankten und dann nachher macht man das an großen Kollektiven. So, also da gibt es Phasen, aber man geht da subsidiär vor. Zunächst einmal versucht man, Erkenntnisse zu gewinnen bei Gesunden. So, wenn da jetzt rauskommt, das ist überhaupt nicht akzeptabel, dann wird man natürlich gar nicht erst zu Kranken übergehen. Wenn da jetzt herauskommt, das ist akzeptabel in Bezug auf das Nutzen-Risikoprofil, geht man in einem nächsten Schritt auch wieder vorsichtig auf kranke Menschen durch. Über.
Nun gibt es ja einen speziellen Fall von Tests, sogenannte Provokationsstudien. Da werden Menschen nicht einfach nur geimpft und dann wartet man, was passiert, wenn sie zufällig auf das Virus treffen oder das Virus auf sie, sondern diese Menschen werden gezielt mit Erregern infiziert, in einer Dosis, die sie krank machen soll, aber möglichst nicht mit einem schweren Verlauf, damit man möglicherweise schneller zu Ergebnissen kommt, als man das sonst täte, wenn man jetzt sozusagen den zufälligen Verlauf abwarten würde. Unter welchen Umständen ist denn so etwas ethisch vertretbar aus Ihrer Sicht?
Ja, also die gibt es tatsächlich, diese Studien, und Sie können sich vorstellen, wenn die in einer Ethikkommission beraten werden, haben alle Beteiligten leichte Bauchschmerzen. Mhm. Das ist keine leichte Entscheidung. Sie sind nur vertretbar, wenn man sagen kann, für den Fall, dass diese Impfung nicht wirkt, können wir diese Infektion mit anderen Medikamenten sicher behandeln. Das gibt es in einigen Fällen, das wird auch gemacht in einigen Fällen, übrigens dann auch mit guten Ergebnissen, interessanten Ergebnissen, aber das muss gewährleistet sein. Das ist ja im Augenblick bei Corona nicht gewährleistet. Wir können sie ja nicht gut behandeln. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei Corona im Augenblick Provokationsstudien gibt.
Bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff, das haben wir jetzt nun mehrfach in der Sendung gehört und das war uns wahrscheinlich auch allen noch so klar, spielt der Zeitfaktor eine wichtige Rolle. Und da besteht man natürlich vor der Frage, beschleunigt man die bestehenden Verfahren? Welche Spielräume gibt es da aus Ihrer Sicht?
Man kann das in Bezug auf die Bürokratie beschleunigen. Also die Bundesoberbehörden arbeiten erheblich schneller im Augenblick als normal. Die Ethikkommissionen arbeiten viel, viel schneller als normal. Das kann man beschleunigen. Aber wenn ich wissen will, wie viele Patienten bei diesem Medikament und dieser Erkrankung nach, sagen wir, 3 Monaten und nach 6 Monaten noch leben, dann muss ich sie eben 3 und dann 6 Monate untersuchen. Und dann brauche ich eine gewisse Zahl, sagen wir mal geschätzt 100. Dann muss ich die erstmal rekrutieren, muss ich die haben und muss dann die Daten erforschen und auswerten. Und das kann man einfach von der Natur der Sache her nicht beschleunigen. Das heißt, es gibt ein gewisses bürokratisches Beschleunigungspotenzial, aber an der eigentlichen wissenschaftlichen Frage kann man wenig beschleunigen.
Wenn dann ein Impfstoff gefunden ist, stellt sich eine Frage, die medizinisch genauso zu entscheiden sein wird wie ethisch, nämlich wer wird zuerst geimpft? Gibt es da Kriterien oder muss man die neu entwickeln?
Ja, da gibt es Kriterien. Vor allen Dingen gibt es bestimmte Kriterien, die inakzeptabel sind. Also das, was Donald Trump gesagt hat, also alles erstmal zu uns in die USA, ist sicherlich inakzeptabel. Es wäre wünschenswert, dass man diese Kriterien dann weltweit anwendet. Und es wäre wünschenswert, dass man den Impfstoff zunächst diesen Personen gibt, die besonders gefährdet sind, oder diesen Personen, die in einer kritischen Infrastruktur arbeiten und die Gefahr laufen, die Erkrankung dann auf viele, vor allem kranke Patienten zu verteilen. Also zunächst einmal sollte man schauen, wo können wir den größten Nutzen mit den ersten Impfungen bewerkstelligen. Und das bitte schön international.
Professor Dr. Dr. Urban Wiesing, promovierter Mediziner, promovierter Philosoph und Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen. Vielen Dank. So, und jetzt kehren wir nochmal zurück zum Zauberer Beelzebub Irwitzer und seinem Auftrag, noch vor Jahresende eine neue Seuche in die Welt zu setzen, was er bis kurz vor Jahresende immer noch nicht getan hat. Die politische Instanz, für die er arbeitet, hat deshalb einen Abgesandten namens Made zu ihm geschickt mit einer dringenden Mahnung.
Ich werde das alles so bald wie möglich nachholen. Darauf kann seine Exzellenz sich verlassen. Sagen Sie ihm das bitte. Herr Made nahm seine Aktentasche vom Sessel auf und wandte sich dann wieder dem Zauberer zu. »Es liegt nicht in meinem Aufgabenbereich, Erklärungen zu übermitteln.« »Was soll das heißen?« schrie Irwitzer. »Das muss seine Exzellenz doch einsehen. Es liegt doch in seinem eigenen Interesse. Ich kann schließlich nicht hexen.« »Das heißt, ich kann es schon, aber es gibt Grenzen, vor allem zeitliche, auch für mich. Und wozu denn überhaupt diese schreckliche Eile? Die Welt wird sowieso bald zugrunde gehen. Wir sind doch auf dem besten Wege, da kommt es doch auf ein, zwei Jährchen früher oder später nicht mehr an.« »Es soll heißen«, nahm Herr Made Irwitzers erste Frage mit eisiger Höflichkeit auf, »dass Sie nun gewarnt sind. Punkt Mitternacht, bei Jahreswechsel, kehre ich hierher zurück. So lautet mein Auftrag.« Wenn Sie bis dahin Ihr vertragliches Soll an Übeltaten nicht erfüllt haben sollten, was dann? Dann, sagte Herr Made, werden Sie, Herr Zauberer, höchstpersönlich von Amts wegen gepfändet. Ich wünsche einen recht vergnügten Silvesterabend. Warten Sie, rief Irwitzer, nur ein Wort noch, bitte. Herr Larve, Herr Made. Aber der Besucher war verschwunden. Der Zauberer sank auf seinen Lehnstuhl nieder, nahm die dicke Brille ab und schlug beide Hände vors Gesicht. Wenn Schwarzmagier weinen könnten, dann hätte er es jetzt wohl getan. Aber aus seinen Augen rieselten nur ein paar trockene Salzkörnchen.
Und an dieser Stelle verlassen wir den Zauberer Beelzebub Irwitzer aus Michael Endes Kinderbuchklassiker Der Satan Archäologe Ja, jetzt bin ich doch einem gestolpert. Beim dritten Mal passiert es dann. Also ich will es aber jetzt doch nochmal vorsuchen. Also Der Satan Archäologe Genialko-höllische Wunschpunsch. Na, geht doch. Und wir machen einen Sprung in die Corona-Realität der Gegenwart und springen von dort aus gleich weiter in eine mehr oder auch weniger nahe Zukunft, in der der Wettlauf nach einem Corona-Impfstoff beendet, aber damit noch längst nicht alles klar sein wird. Gedanken dazu von meinem Kollegen Rainer Dachselt.
Irgendwann ist die Corona-Impfung endlich da und dann müssen sich nur noch alle impfen lassen und Moment, was heißt müssen? Heißt das, dass eventuell Unwillige von der Seuchenpolizei zwangsgepiekst werden? Gesundheitsminister Jens Spahn glaubt das nicht.
Es braucht keinen Zwang, da bin ich fest von überzeugt, weil nach allem, was ich wahrnehme, es eine hohe Bereitschaft gibt, sich impfen zu lassen.
Auch Kanzleramtsminister Helge Braun geht davon aus, dass die Impfung freiwillig sein wird. Was aber, wenn zu viele nicht mitmachen? Dann doch Impfzwang? Nein, den gibt's ja sogar für die Masern nicht. Die da im März beschlossene Impfpflicht bringt Nachteile für nicht geimpfte Kinder. Sie können von der Kita abgewiesen werden. Schon die Schule kann sowas aber auf Dauer nicht. Das hob der CDU-Abgeordnete Rudolf Henke in der Bundestagsdebatte zur Masernimpfung hervor.
Und genauso wenig ist vorgesehen, dass die Weigerung der Impfung dazu führt, dass man die Schulpflicht außer Kraft setzen kann.
Und schon gar nicht führt sie zur Zwangsimpfung. Eine Impfpflicht ist, wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages feststellt,
ein Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Dieser Eingriff allerdings, so heißt es weiter, kann verfassungsrechtlich durchaus begründet werden. Und damit sind wir bei der Frage, die sich seit den ersten Corona-Maßnahmen grundsätzlich stellt. Darf in die Grundrechte eingegriffen werden, um die Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern? Das Infektionsschutzgesetz sagt ja. Auch Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung dürfen eingeschränkt werden.
Soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.
Aber wie lange ist so lange? Das ist im Zusammenhang mit der Corona-Impfung die fast brisantere Frage als die nach der Impfpflicht. Im zweiten Covid-19-Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite heißt es ganz knapp:
Die Corona-Pandemie endet, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht.
Und die Einschränkung der Grundrechte? Zum Beispiel Versammlungsverbote und daraus resultierende Berufsverbote für alle, die ihren Lebensunterhalt mit größeren Ansammlungen von Menschen verdienen, enden die auch erst, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht? Das könnte ja überhaupt niemals der Fall sein. Und damit wäre die Einschränkung der Grundrechte sozusagen unbefristet.
Und diesen Gedanken des Kollegen Rainer Dachsel spüren wir jetzt nach im Gespräch mit Professor Uwe Volkmann, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Im Zusammenhang mit der Corona-App ist ja immer wieder betont worden, dass die Nutzung dieser App freiwillig ist, was vielleicht auch deshalb unumgänglich war, weil die App nicht ohne ein Smartphone genutzt werden kann und man bei einer App-Pflicht auch eine Smartphone-Pflicht hätte erlassen müssen. Aus ähnlichen Gründen hat es auch länger gedauert, bis eine Maskenpflicht eingeführt wurde, weil ja erstmal für genügend Masken gesorgt werden musste. Das heißt, es muss rechtlich alles freiwillig sein, was sich praktisch nicht erzwingen lässt?
Zumindest würde Freiwilligkeit vorrangig sein. Bevor man jetzt also über eine Impfpflicht diskutiert, müsste man überlegen, ob man nicht auf der Basis von Freiwilligkeit eine genügende Akzeptanz in der Bevölkerung herstellt, damit sich entsprechend genügend Leute impfen lassen.
Eine Pflicht, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, kann es natürlich auch erst dann sinnvollerweise geben, wenn es einen solchen Impfstoff gibt. Nun hat der Kollege Rainer Dachsel gerade den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages mit dem Satz zitiert, dass eine Impfpflicht ein Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sei, der allerdings verfassungsrechtlich begründet werden könne. Diesen zweiten Teil mit der verfassungsrechtlichen Begründung schauen wir uns gleich genauer an. Gucken wir erstmal auf den ersten Teil. Gibt es eigentlich eine rechtliche Unterscheidung zwischen einem nützlichen und einem schädlichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit eines Menschen, oder muss man sagen, Eingriff ist Eingriff?
Ja, zunächst mal wollen wir nicht hoffen, dass es ein Eingriff in das Leben ist, denn der einzige Eingriff in das Leben, den man sich vorstellen kann, ist die Tötung. Alles andere ist nur ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und bei den Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit gibt es nun irgendwie verschiedene Arten von Eingriffen, verschiedene Möglichkeiten von Eingriffen, aber die Impfung ist in jedem Fall einer. Darüber lässt sich gar nicht ernsthaft diskutieren.
Wenn da ein Eingriff in das Recht auf Leben vermutet wird zumindest oder als Möglichkeit ins Spiel gebracht wird, hängt das ja damit zusammen wahrscheinlich, dass viele Menschen Impfungen für lebensgefährlich halten. Das wäre aus Ihrer Sicht verfassungsrechtlich nicht haltbar, so zu argumentieren?
Eine Impfpflicht mit einem Impfstoff, der lebensgefährliche Wirkungen hat, die ließe sich verfassungsrechtlich sicherlich nicht rechtfertigen. In allen anderen Fällen gibt es aber zumindest verfassungsrechtlich Gründe dafür zu sagen, dass eine Impfpflicht verfassungskonform ist, sofern sie rechtlich unter bestimmten Voraussetzungen ausgestaltet ist.
Heißt es, wenn man jetzt einen solchen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit in Gestalt einer Impfpflicht, wenn man den verfassungsrechtlich begründen würde, wäre dieser Eingriff damit auch automatisch rechtens?
Wenn man eine tragfähige Begründung findet, dann sicher. Bei der Impfpflicht liegt das entscheidende Problem darin, dass es am Ende darum geht, einen sogenannten Herdenschutz zu erreichen. Es müssen also in der Bevölkerung ein genügend hoher Prozentsatz geimpft sein, damit die Bevölkerung als Ganzes immun ist. Das sind vielleicht bei Corona 70 oder 80%, aber diese Quote muss man jedenfalls erreichen, um eine Immunität der gesamten Bevölkerung zu erreichen und zu verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Und das Wichtige ist, dass davon eben auch gerade diejenigen profitieren, die sich selbst aus verschiedenen Gründen, etwa wegen einer Immunschwäche, nicht impfen lassen können. Und darin liegt die entscheidende verfassungsrechtliche Rechtfertigung für eine solche Impfpflicht. Es geht also auch um den Schutz derjenigen, die nicht selbst frei entscheiden können, ob sie eine Impfung auf sich nehmen oder nicht.
Das Infektionsschutzgesetz, das haben wir eben auch gehört, erlaubt Eingriffe in unsere Grundrechte, und damit ist gar nicht mal nur die Impfpflicht gemeint. Sie erlaubt diese Eingriffe so weit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Da sind zwei kleine, aber wichtige Wörter drin, soweit und solange. Nehmen wir zunächst mal das Wort soweit. Wer befindet denn letzten Endes darüber, wie weit Eingriffe in die Grundrechte im Kampf gegen eine Pandemie erlaubt sind?
Ja, im Augenblick sind das weitgehend die Regierungen, die entsprechenden Verordnungen Verordnungen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes erlassen. Das ist ein verfassungsrechtliches Grundproblem, weil eigentlich der Gesetzgeber über die Legitimität von Eingriffen entscheiden soll. Und das ist etwas, was man über kurz oder lang doch mal beheben oder reparieren müsste, indem man eine entsprechende verfassungsrechtlichen Anforderungen genügende Ermächtigungsgrundlage schafft. Grundsätzlich sind dann die Eingriffe eben nur so lange gerechtfertigt, wie es um der Vermeidung der Gefahr willen erforderlich ist. Sie dürfen bis zu diesem Zeitpunkt ausgedehnt werden, aber eben nicht darüber hinaus.
Das sogenannte zweite Covid-19-Gesetz, das haben wir ja eben auch zitiert gehört, setzt ja einen Schlusspunkt, wann diese ganzen Eingriffe enden müssen. Die Corona-Pandemie endet, steht da, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Das heißt, solange dürfte dann auch in Versammlungsrecht und dergleichen eingegriffen werden?
Ja, das ist in der Tat ein Problem, auf das unser Recht bislang noch nicht recht eingerichtet ist. Diese Frage hatten wir ja so im Grunde noch nie. Wir haben nach wie vor erhebliche Freiheits- und Grundrechtseinschränkungen. Sie kommen uns vielleicht jetzt nicht mehr so schwer vor, jetzt in der Lockerungsphase, wie vielleicht noch zu Ostern herum, aber es sind nach wie vor gravierende Einschränkungen. Und diese Einschränkungen wiegen auch von Tag zu Tag schwerer und sie bedürfen im Grunde einer dauernden Rechtfertigung. Und diese wird natürlich umso schwerer, je ferner das Ziel rückt, je ungewisser es also wird, ob wir überhaupt einen entsprechenden Impfstoff je einmal finden werden. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag kann eine solche Rechtfertigung meines Erachtens nicht tragen.
Wenn da jetzt nun steht, und die Formulierung finde ich interessant, die Corona-Pandemie endet, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht, dann steht da ja nicht, wenn die gesamte Bevölkerung von einem Impfstoff Gebrauch macht. Was ist nun, wenn zu viele Menschen, wie auch immer man das definiert, zu viele, wenn sich also zu viele Menschen nicht impfen lassen, kann die Bundesregierung dann die Pandemie dem Wortlaut des Gesetzes entsprechend trotzdem für beendet erklären oder müsste sie dann, um den Sinn des Gesetzes erfüllen zu können, eine Impfpflicht einführen?
Was dann aller Voraussicht nach passieren würde, ist, dass der Wortlaut des Gesetzes entsprechend geändert würde. Und das würde auch relativ schnell funktionieren. Das Grundproblem ist aber ein anderes. Das Grundproblem liegt letztlich darin, dass wir uns über die Frage, was wir überhaupt erreichen wollen, zunächst einmal politisch und demokratisch verständigen müssen. Also über die Frage, was wollen wir als Gesellschaft, welche Risiken sind wir bereit zu tragen und welchen Preis sind wir bereit zu zahlen. Diese Diskussion führen wir eigentlich nicht, sondern wir verschieben sie immer weiter in der Hoffnung darauf, dass dann irgendwann ein Impfstoff gefunden wird. Das Gewicht der Freiheitseinschränkung macht es aber erforderlich, dass wir uns dieser Diskussion auch stellen.
Und da kommen dann natürlich wieder verschiedene Haltungen zu dieser Frage. Zunächst mal private Haltungen zueinander. Wir haben ja vorhin schon gehört, wenn es nicht nur darum geht, ob ich mich einem Infektionsrisiko aussetze, sondern wenn ich auch andere Menschen anstecken kann, dann sei die Entscheidung, impfen oder nicht impfen, nicht mehr meine Privatsache. Würde dieser Umstand denn genügend Handhabe bieten für eine Impfpflicht?
Ja, im Ergebnis würde ich eine solche Impfpflicht ebenso wie im Falle der Masern für verfassungsgemäß halten, unter bestimmten Voraussetzungen. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Impfstoff etwa ausreichend getestet ist, dass die Gefahr von Nebenwirkungen entsprechend gering ist. Das ist meines Erachtens ganz zentral und das kann dann auch die Akzeptanz eines solchen Impfstoffes erhöhen. Bei den Masern hat man zunächst auch lange abgewartet, ob man eine entsprechend hohe Impfquote erreicht. Man hat aber über die Jahre hinweg gesehen, dass man das ohne eine Impfpflicht nicht schafft. Auch hier könnte man überlegen, ob man es zunächst mit einer Phase freiwilliger Akzeptanz versucht. Und wenn diese Akzeptanz sich dann nicht einstellt, dann müsste man überlegen, ob man eine Impfpflicht einführt. Aber auch darüber sollte man sinnvollerweise erst reden, wenn man den entsprechenden Impfstoff gefunden hat.
Professor Uwe Volkmann, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Wo bitte geht's zum Impfstoff? Wettlauf gegen Corona. Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.